Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Augstein, herzlich willkommen zu dieser kleinen Folge unseres Podcasts. Lorraine kann uns heute nicht begleiten. Sie ist krank und Sie sehen auch ein bisschen krank aus, wenn ich das sagen darf. Woran liegt das?
Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich bin ja junger Vater. Meine kleine Tochter hat mich wachgehalten.
Sie ist auch krank.
Sie hatte Hunger, sie musste aufs Klo, sie wollte was essen, ihr lief die Nase. Was soll ich sagen? So ist es eben. Das sind Dinge, von denen verstehen Sie ja gar nichts mehr.
Naja, ich meine, Kinder, die nachts essen wollen, aufs Klo wollen oder ich weiß nicht was wollen, die sind nicht unbedingt krank. Die sind einfach vielleicht nur willensstark.
Nur schlecht erzogen waren sie. Blume, das wäre eine ganz andere Art von Podcast, wenn wir beiden alten weißen Männer uns über Kindererziehung unterhalten würden. Ich weiß nicht genau, ob
aus unseren Kindern ist was geworden. Das hängt aber vor allen Dingen ganz allein mit einem Umstand zusammen.
An ihrer Frau.
Ja, zumindest, dass ich sie nicht erzogen habe.
Naja, Menschenskinder. Das ist die Art von alte weiße Männersprüche, die wir emanzipierten Männer lieben. Sie reißen sozusagen alle Fortschritte, für die unser einer steht, mit einem einzigen solchen Satz ein. Das ist Ihnen gar nicht klar. Lassen Sie uns mal zu ernsten und wichtigen Themen kommen, nämlich dem amerikanischen Friedensplan für die Ukraine. Der amerikanische Friedensplan für die Ukraine steht zum Beispiel bei Spiegel Online immer nur in Anführungsstrichen. So wie früher der Springer Verlag DDR in Anführungsstriche gesetzt hat, setzt der Spiegel Verlag den Friedensplan in Anführungsstriche, denn es handelt sich natürlich nicht um einen Friedensplan, sondern was ist
der? Herr Augstein, vielleicht hängt das mit den Tüdeln da zusammen mit beim Spiegel, dass es eben keinen Frieden geben wird. Vielleicht ist es ein Plan. Wobei das Wort Plan und der Name Donald Trump in einem Satz ist auch eine schwierige Nummer, wie ich finde, weil er halt jeden Tag einen neuen hat und meistens einander widersprechende. Aber egal, es ist halt kein Frieden, das sollten wir mal festhalten. Es grenzt an Kapitulation, was die Ukraine da machen muss und vielleicht auch machen wird. Denn das teile ich, Ihre Prognose, dass das jetzt in irgendeiner Form alsbald zu Ende geht, das glaube ich auch. Es ist nur eben schlecht zu Ende gegangen dann, in Form einer mindestens Teilkapitulation der Ukraine. Und das kann keiner wollen. Das kann keiner wollen.
Moment, mir geht das jetzt viel zu schnell, was Sie hier gerade machen. Also erstens, also Amerikaner und Russen kommen mit diesem Plan rüber. Ja, ich weiß nicht was, 28-Punkte-Plan. Komplizierte Genese, man weiß dann immer nicht, wer hat den Plan geschrieben. Waren es die Russen? Dann wird praktisch Textexegese gemacht.
Das ist mir völlig egal. Es geht ja nur ums Ergebnis.
Aber den, ja Teil
der
Ergebnis.
Den Teil der Aufregung habe ich überhaupt nicht mitgemacht.
Erstens haben wir noch gar kein Ergebnis und zweitens finde ich das schon interessant, wie das hier wahrgenommen wird. Also deshalb nochmal, ich bin jetzt erstmal noch dabei, dass praktisch dieser Plan irgendwie durchsickert und rauskommt und dann schlägt der hier auf in diese deutsche Medienöffentlichkeit. Und wie wird er wahrgenommen? Das ist doch interessant. Er wird zum Beispiel so wahrgenommen, dass der Spiegel schreibt, Friedensplan in Anführungsstrichen, dass überall gesagt wird, es sei die Kapitulation der Ukraine. Die Kapitulation der Ukraine mit völlig unzumutbaren, für Kiew auf gar keinen Fall akzeptablen Bedingungen, unter anderem eine Armee von 600.000 Mann, eine Rumpfarmee, habe ich dann gelesen, sei das jetzt eine Rumpfarmee, 600.000 Mann, ein relativ großer Rumpf, würde ich sagen. Und wieso eigentlich Kapitulation? Jetzt mal im Ernst, erklären Sie mir mal, Sie erklären, weil Sie haben das Wort ja eben auch benutzt, Sie haben es zwar eingeschränkt benutzt, aber Sie haben es benutzt. Warum kommt das einer Kapitulation nahe oder sei gar eine ganze? Erklären Sie bitte mal.
Das rührt von zweierlei her, Augstein. Zum einen die Einschätzung, was mutet es der Ukraine ad hoc in dem Moment des Vertragsschlusses zu? Kommen wir gleich zu. Und vor allen Dingen aber auch, und da kommen dann auch die Europäer mit an den Tisch ganz automatisch, denn es geht auch um sie, welche Grundlage für die Zukunft wird in diesem Vertrag angelegt? Und das Erste mutet der Ukraine massig was zu, also einen großen territorialen Verzicht, sogar auf Territorien, die die Russen gar nicht besetzt haben militärisch, die sie aber trotzdem haben möchten. Das ist wie so Cherrypicking, das hätte ich gern noch, ach da oben im Regal, das hätte ich jetzt gern auch noch. Und das kriegen die dann halt alles. Ob die Armee mit 600.000 zu groß oder zu klein ist, weiß ich nicht. Klar ist, alle Sicherheitsgarantien, die an die Stelle einer eigenen Armee treten könnten, einer eigenen ukrainischen Armee, sind nicht viel wert, weil das Wort von Donald Trump eben nicht viel wert ist.
Aber ganz kurz, ich muss da jetzt...
Und darum müssen die darauf achten, dass ihre Armee wirklich groß genug ist, es erneut im Fall des Falles alleine schaffen zu können.
Blome, es ist doch interessant, dass Ihre Definition von Kapitulation und auch die in den Medien sich erheblich von dem unterscheidet, was man normalerweise darunter versteht. Denn normalerweise versteht man unter Kapitulation das, was die Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben. Nämlich zu sagen, okay, wir geben einfach auf und das unterschreiben wir. Unconditional Surrender, ohne irgendwelche Bedingungen. Ihr habt gewonnen, wir haben verloren und jetzt sind wir sozusagen in eurer Hand. Das bedeutet das Wort Kapitulation. Es wird hier aber ganz anders benutzt. Es wird sozusagen als polemisch-politische Kampfvokabel benutzt. Und das nervt mich. Mich nervt die Art und Weise, wie unsere mediale Öffentlichkeit und auch unsere politische Öffentlichkeit mit diesem Krieg umgeht. Ich finde, es wird dem Ernst der Sache nicht gerecht, wenn man mit diesen Vokabeln operiert. Tatsache ist, dass die Ukraine aus diesem Krieg mit Gebietsverlusten hervorgehen wird. Ehrlich gesagt weiß man das schon sehr lange. Und als souveräner Staat daraus hervorgehen wird. Es kann von einer Kapitulation überhaupt gar keine Rede sein. Sondern sie müssen Gebiete abgeben. Sie müssen sich verpflichten für die Zukunft auf ein bestimmtes Sicherheitsarrangement mit Russland. Das ist richtig. Das ist ein Eingriff in ihre Souveränität. Das stimmt. Aber im Prinzip bleiben sie ein souveräner Staat, der sich nach Westen orientieren kann, der in die EU eintreten kann. Sie werden außerdem mit Reparationsgeldern von Russland auch wieder aufgebaut. Denn in Wahrheit bedeutet natürlich die geplante Verwendung von russischen Staatsgeldern für den ukrainischen Wiederaufbau nichts anderes als Reparationen. Das wissen, das müssten Sie auch wissen. Trotzdem wird dieser Plan hier schlecht gemacht. Trotzdem torpedieren die Europäer ihn. Und in Wahrheit hat man das Gefühl, die Europäer boykottieren diesen Friedensprozess. Und man muss sich fragen, wollen die unbedingt weiterkämpfen? Spinnen die?
Augstein, wir können uns jetzt noch ganz lange am Begriff Kapitulation abarbeiten. Natürlich ist das ein sehr drastisches, vielleicht sogar polemisches Label für das, was da aus Sicht derer, die das verwenden, schiefläuft. Schiefläuft zu Ungunsten der Ukraine, zugunsten des Aggressors, und da sind wir ja immerhin einer Meinung, den Krieg angefangen, völlig ohne Sinn und Verstand, rücksichtslos geführt, erbarmungslos gegen die Zivilbevölkerung geführt, hat Wladimir Putin, egal, kriegt er halt ein Fünftel der Ukraine dafür. Das in einer polemischen Form Kapitulation zu nennen, da können Sie sich jetzt drüber aufregen. Das ist aber nicht genau die Definition von Wikipedia. Ja, von mir aus. Meinetwegen. Wenn ich Ihnen das schenke, dann haben Sie im Prinzip danach nichts mehr zu sagen. Wenn ich also sage, okay, ich benutze den Begriff Kapitulation nicht mehr und Teilkapitulation sage ich auch nicht mehr, dann sind wir danach hinter diesem Punkt ziemlich einig. Denn alles, was Sie aufgezählt haben, schränkt die Souveränität der Ukraine ein, dass am Ende, wenn man ehrlich ist, nicht so rasend viel davon überbleibt. Und zweitens, der Wiederaufbau, den steckt sich Donald Trump in die Tasche. Also Donald Trump gibt das russische Geld nicht der Ukraine, sondern sich selbst. Super. Finde ich echt richtig toll, hat der Ukraine richtig was gebracht. Und darüber hinaus müssten wir doch, wenn wir noch einmal für eine Sekunde an das böse K-Wort denken, überlegen, was diese Form von Waffenstillstand, Friedensschluss, wie auch immer, Arrangement, Agreement für die Zukunft des europäischen Kontinents bedeutet, der unendlich viele Grenzen hat. Anders als andere Kontinente, wo nur ein Land drauf wohnt. Und diese Grenzen sind deshalb heilig, weil all die Jahrhunderte, wo das nicht der Fall war, hat es immerfort Kriege gegeben. Und an diese Grundüberzeugung, an diese Grundlinie, die nach Jahrhunderten der blutigsten Kriege die Europäer immerhin mal hingekriegt haben, geht dieser Waffenstillstand, weil er akzeptiert, und bis auf Weiteres in alle Ewigkeit fortschreibt die Verschiebung der Grenzen im Osten der Ukraine mit militärischer Gewalt. Und das können Sie gar nicht klein genug einschätzen. Glaube, dass da ein Begriff wie Kapitulation durch den Raum fliegt, meinetwegen ist er ein bisschen überreizt, aber das sieht doch auf der Hand, weil es so wichtig ist, so grundstürzend, was da passiert.
Werbung.
Neues Jahr, neuer Stromvertrag, Leute. Wirklich, es gibt kein besseres Vorhaben für 2026, als den Stromanbieter zu wechseln und Geld zu sparen. Wir wissen doch alle, dass wir unnötig viel Geld ausgeben. Und warum dann nicht an den Ecken sparen, wo es am allereinfachsten ist? Mit Wechselpilot geht das nämlich super easy. Ihr tragt einfach all eure Werte in diesen Tarifrechner ein und dann spuckt er euch drei Optionen aus, wie ihr in Zukunft beim Stromanbieter sparen könnt.
Da gibt es einmal den Preissieger, die Expertenempfehlung und die Öko-Alternative. Also ihr habt dann auch immer noch mehrere Optionen und seid definitiv unter eurem aktuellen Vertrag. Wechselpilot übernimmt alles an Kommunikation. Ihr müsst euch damit überhaupt nicht rumschlagen. Also ihr spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Wechselpilot geht in Kontakt mit dem alten Stromanbieter sowie mit dem neuen und erledigt alles für euch. Ihr müsst euch einfach nur entscheiden, was ihr am Ende möchtet. Und Wechselpilot finanziert sich so, dass ihr 20% als Servicegebühr an sie abgebt, aber nur von dem, was ihr durch diesen Service spart. Das heißt, so finanziert sich Wechselpilot und bleibt gleichzeitig unabhängig und am Ende habt ihr ja trotzdem noch gespart. Also Win-Win-Situation. Ich setze auch noch einen oben drauf. Mit dem Code AUGSTEIN gibt's beim ersten Wechsel, den ihr macht, 20 Euro Cashback noch oben drauf. Besser geht's nicht, oder? So ist doch der Start ins neue Jahr gesichert. Geld sparen, Zeit sparen und das, indem ihr euch einfach die App von Wechselpilot runterladet und loslegt. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Linktree in den Shownotes.
Ich glaube auch, dass das richtig, was Sie sagen, darauf hinzuweisen. Das ist sicherlich ein Punkt, komischerweise ein Punkt, der abstrakt scheint.
Nein.
Der sozusagen materiell in der Gegenwart, ehrlich gesagt, gar nichts bedeutet, der aber von so großer politischer und auch historischer Bedeutung ist, dass an dem Punkt wahrscheinlich dieser Plan sicher geändert werden muss. Ich könnte mir vorstellen, dass die Europäer sich weigern werden und die Ukrainer völkerrechtlich diese Gebietsabtretungen anzuerkennen. Dass man sagen wird, wir nehmen sie jetzt erstmal hin, weil es einfach Realität ist. Aber für die Zukunft sozusagen lassen wir offen, wie diese Grenzfragen irgendwie geklärt werden. Nur halt, wir verpflichten uns darauf, sie nicht mit Gewalt zu klären. Aber wir akzeptieren sozusagen dieses Ergebnis des Krieges nicht völkerrechtlich, was diese Territorien angeht.
Das wäre ein Punkt.
Um den Punkt sozusagen zu unterstreichen,
dann
den Sie eben gesagt haben.
Dann unterschreibt aber Wladimir Putin nicht.
Das glaube ich nicht. Nein, Wladimir Putin, erstens wissen Sie das nicht und ich weiß es auch nicht. Das ist jetzt Unsinn, das so zu...
Okay.
Das ist genau das, was mich auch die ganze Zeit stört, dass man dann sagt so, jetzt Putin ist am Zug, Putin will nicht verhandeln und so. Ja, man muss Putin halt erstmal irgendein Angebot machen, was er dann auch ablehnen kann. Jetzt hat man da ein Angebot auf dem Tisch. Jetzt haben die Europäer aber sofort eins nachgeschoben, wo man schon weiß, dass er es ablehnen wird. Denn der zentrale Punkt ist die Mitgliedschaft in der NATO. Das ist sozusagen, deswegen wurde dieser Krieg auch angefangen. Sie sagen, alle Leute sagen hier interessanterweise oder viele, die meisten, dass dieser Krieg völlig grundlos, so als sei Putin morgens aufgewacht und habe dann festgestellt, jetzt habe ich aber Lust, ein kleineres Land zu schlucken, jetzt überfalle ich sozusagen aus dem Nichts heraus die Ukraine. Ganz so war es ja nicht. Das wird jetzt immer vergessen, weil der Krieg halt schon so lange her ist, dass er angefangen hat. Er hatte natürlich einen Vorlauf und die drohende Mitgliedschaft in der NATO war eins der zentralen Punkte, die zu diesem Kriegsausbruch geführt haben. Deshalb würde ich sagen, das ist zum Beispiel absolut nicht verhandelbar aus russischer Sicht. Und wenn die Deutschen und die Europäer sagen, nein, nein, also die NATO-Frage, das können wir aber nicht machen, dann ist das gleichbedeutend mit, wir wollen diesen Krieg weiterkämpfen. Und das wissen sie auch.
Weil, Moment, jetzt darf ich mal vielleicht auch mal was sagen. Also erstens, natürlich gibt es eine Vorgeschichte in Form eines Konfliktes zwischen der Ukraine und Russland. Mehrfach ausgetragen im Inneren der Ukraine durch eine beinahe bürgerkriegsartige Aufladung der Ost- und der Westhälfte der Ukraine. Es gab einen Konflikt, das ist die Vorgeschichte. Der Krieg ist entstanden, weil Wladimir Putin eines Morgens aufstand und dachte, jetzt mache ich aus einem Konflikt einen Krieg. Das sollten wir, um Geschichtsklitterung zu vermeiden für alles Weitere, schon mal festhalten. Ich mache aus einem Konflikt einen Krieg. Ich überfalle ein Land, mit dem ich eine politische Auseinandersetzung habe. Two different stories. Zweitens, die NATO-Mitgliedschaft ist natürlich für die Ukraine von zentraler politischer Überlebensbedeutung, kann man beinahe sagen. Und die Freiheit, sein Bündnis zu wählen, hatte Wladimir Putin selber mal unterschrieben in einer Charta. Dass das allen Ländern auf dem europäischen Kontinent gewährt sein soll. Also er fällt hinter sein eigenes Wort zurück. Na gut, da ist er wie Donald Trump vielleicht. Und dass das ein zentrales Ding ist für die Europäer, wundert sie doch nicht wirklich. Denn die NATO ist ein zentrales Ding für die Europäer. Das heißt, wenn dieser Waffenstillstand auch noch eingreift in das Recht der Europäer, sich eine Sicherheitsverfassung zu geben, was wollen sie denn noch auf den Tisch legen?
Gut, Sie beklagen sich, viele beklagen sich darüber, dass die Europäer nicht am Tisch saßen bei diesen Verhandlungen. Das liegt natürlich erstens daran, dass immer das alte Problem, Europa hat keine Telefonnummer, wer soll das machen?
Moment, jetzt müssen Sie es aber wirklich präzise formulieren. Wir beklagen uns darüber, dass wir nicht am Tisch saßen als Europäer, nicht weil wir eitle Europäer sind, sondern weil über uns verhandelt wurde.
Ja, aber der Punkt ist, das Entscheidende ist, die Art und Weise, wie jetzt die Europäer auf diesen Friedensplan reagieren, zeigt ja, dass es gut ist, dass sie nicht mit am Tisch sitzen, denn sie wollen in Wahrheit diesen Frieden nicht. Die Europäer ziehen es ja offensichtlich vor, dass die Ukraine weiterkämpft, dass noch weitere Russen getötet werden, ukrainische Männer getötet werden, ganze Generationen da sozusagen im Schredder verarbeitet. Ja, darf ich jetzt weiterreden? Nicht? Wollen Sie das jetzt mich jetzt unterbrechen, weil Ihnen nicht passt, was ich sage?
Nein,
Sie Friedensfürst Nikolai.
Jetzt
hören Sie mir mal zu. Das geht so nicht. Entschuldigung, sorry, aber das ist irgendwie blöd. Die Europäer sind eine friedensverhindernde Macht in diesem ganzen Thema, weil sie Maximalforderungen haben, die nicht durchzusetzen sind, weil die Europäer auf der Linie liegen, wie unsere alten Kollegin hier, Strack-Zimmermann, Toni Hofreiter und so, kämpfen, noch mehr Waffen und am Schluss wird es dann besser werden. Es wird aber nicht besser.
Also die Europäer verhindern den Frieden, ist jetzt wirklich, also viel steiler können sie nicht mehr gehen. Eine friedensverhindernde Macht. Naja klar, haben die Europäer auch ein, zwei Dinge anzumerken, wenn in ihrer Abwesenheit zwischen Donald Trump und Wladimir Putin, also zwischen niemandem, dem sie vertrauen könnten, weder dem Ami noch dem Russen, etwas ausgehandelt wird, was ihr Leben, ihr Dasein massiv beeinflusst und verändert. Es wäre aus Sicht des Bundeskanzlers Amtseid verletzend, wenn er da nicht die Stimme erhebt und sagt, Moment mal, wir haben da aber auch noch ein Wörtchen mitzureden. Und wenn das jetzt diesen Krieg zeitlich noch ein bisschen verlängert, weil sie halt in Verhandlungen eingetreten sind, das ist doch, wenn sie so wollen, dann normal. Sie können ja nicht die ganze Zeit fordern, man muss verhandeln. Und dann verhandeln sie und dann ist es ihnen auch nicht recht. Und ihre nächste Position ist, man muss nicht verhandeln, sondern man muss annehmen, was der Russe einem auf den Tisch knallt.
Gut, wir sind jetzt, dann treten wir jetzt sozusagen in die Phase des Gesprächs ein, wo man sagt, was ist irgendwie ein realistisches Verhandlungsziel und was ist eine realistische Verhandlungsbereitschaft und was ist irgendwie eine Scheinposition. Und ich sage nochmal, wenn die Europäer sagen, in dem Vertrag darf nicht rein, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt, dann wissen sie, also ich jedenfalls weiß es, keine Ahnung, ich weiß es halt, sie vielleicht nicht, dann weiß ich, dass die Russen dem nicht zustimmen werden und dass der Krieg dann einfach weitergeht. Und der Krieg läuft nun mal für die Russen im Moment besser als für die Ukrainer. Und im Großen und Ganzen hat sich da seit anderthalb Jahren nichts Wesentliches mehr getan an dem Frontverlauf. Es geht da immer nur noch um 30 Kilometer vor oder zurück. Und es sterben einfach Hunderttausende von Leuten. Und mich, die Kaltschnäuzigkeit, mit der die Europäer hier Rechtsprinzipien und abstrakte Vorstellungen von der Zukunft in die Waagschale werfen und das für schwergewichtiger halten als das Leben von so vielen Leuten, die erschreckt mich wirklich. Das meine ich echt ernst. Das finde ich wirklich irre. Und dass sie dann Leuten wie Trump oder Vance, seinem Vizepräsidenten, den Vorwurf machen, sich da in Sachen einzumischen, von denen sie wenig verstehen und wenig angehen und so, finde ich auch leichtfertig. Ich muss wirklich sagen, wenn es Trump gelänge, diesen Krieg zu beenden, dann soll er wirklich den Friedensnobelpreis kriegen. Das ist mir dann auch recht.
Er kann ihn gerne haben von mir. Es sollte nur ein Frieden sein, der A, das Wort verdient, weil wir uns am Anfang des Themas ja über das Wort Kapitulation gestritten haben und nicht alles, was Frieden genannt wird, ist dann auch einer, denn Frieden heißt ja, das hält. Und wenn Sie es so anlegen, wie Wladimir Putin es anlegen möchte, müssen Sie ihm gar nicht unterstellen, als nächstes Litauen angreifen zu wollen oder ich weiß nicht was. Da können wir uns lange drüber streiten, ob das so ist. Aber dann ist bereits in der Einigung, in der Abmachung, in dem Vertrag mit der Ukraine angelegt, wie es danach weitergeht, dann ist die Ukraine allem Druck mehr oder minder wehrlos ausgeliefert, ob er nun militärisch oder politisch oder wirtschaftlich kommt. Das kann es ja nicht sein. Wir wollen doch kein zweites Versailles produzieren, wo ein Land so schlecht abschneidet am Ende, auch in dem Fall von Versailles natürlich Deutschland, das an dem Ersten Weltkrieg schuld war, überwiegend zumindest schuld war, aber dann am Ende so in einen Vertrag reingezwungen wurde, dass der nächste Krieg de facto schon wieder angelegt war. Also ein so instabiles System gebaut wurde danach, das nicht halten konnte. Das kann es doch nicht sein. Und dass die Europäer da mitreden müssen, weil sie zentraler Bestandteil dieses Systems von Abschreckung, gemeinsamer Sicherheit, wie auch immer sie das definieren wollen, sind sie nun mal, also müssen sie mitreden. Ist doch klar, das kann Trump und Putin nicht alleine aushandeln. Vielleicht ein Waffenstillstand, aber alles, was darüber hinausgeht, nicht.
Blome, was Sie eben gesagt haben, operiert ja, ohne dass Sie den Begriff jetzt benutzt haben, weil dafür sind Sie leider nicht gebildet genug, mit dem Begriff des gerechten Friedens, wie ihn zum Beispiel jetzt die Synode der EKD gerade vor 2-3 Wochen da in Dresden nach vorne getragen hat. Der gerechte Frieden ist aber ein scheinbar total vernünftiger Begriff, weil Sie ja völlig recht haben, wenn Sie sagen, einen Frieden, den man schließt, der aber zu Lasten des einen Partners geht, der die wesentlichen Fragen ungeklärt lässt, der sozusagen große Rechtsbrüche öffnet, ohne für einen Rechtsfrieden zu sorgen, der ist gar kein dauerhafter Frieden, der birgt heute schon den Konflikt von morgen. Das stimmt alles, was Sie sagen. Das Problem ist, es ist so ein bisschen so eine Susanne-Klicker-Klacker-Philosophie, so dass man so denkt, so, ja, ich habe aber recht und ich habe das alles total durchschaut und so. Man sagt, ja, aber erstmal ist es wichtig, dass diese Leute nicht weiter sterben. Denn wenn die einmal tot sind, bleiben sie es auch. Wenn sie jetzt aber den Waffenstillstand haben, können sie alle weiteren Probleme in der Zukunft vielleicht klären. Mit anderen Mitteln, mit vertrauensbildenden Maßnahmen. Vielleicht mit einer Strategie, von der heute wenig geredet wird, nämlich Friedenspolitik. Vielleicht ist dieser Begriff vom gerechten Frieden ein total gefährlicher Begriff, weil er sagt, solange wir keinen gerechten Frieden haben, wollen wir lieber immer weiter Krieg haben. Das bedeutet dann aber, solange wir da nicht Gleichberechtigung von Frauen haben und jeder hat ein Transgender-Klo und auch noch der letzte Ukrainer ist entschädigt worden dafür, dass sein Haus kaputt gemacht worden, ist das kein gerechter Frieden. Und dann lieber weiter kämpfen. Und das finde ich echt gefährlich.
Das habe ich aber alles nicht gesagt. Aber es war interessant, Ihnen zuzuhören. Quasi wie Sie etwas widerlegt haben, was ich gar nicht gesagt habe. Hochinteressant. Es ist für mich riecht es danach, als würden Sie demnächst vor irgendeiner Synode eine Rede halten wollen. Aber das nur am Rand.
Werbung.
Neues Jahr, neuer Stromvertrag, Leute. Wirklich, es gibt kein besseres Vorhaben für 2026, als den Stromanbieter zu wechseln und Geld zu sparen. Wir wissen doch alle, dass wir unnötig viel Geld ausgeben. Und warum dann nicht an den Ecken sparen, wo es am allereinfachsten ist? Mit Wechselpilot geht das nämlich super easy. Ihr tragt einfach all eure Werte in diesen Tarifrechner ein und dann spuckt er euch 3 Optionen aus, wie ihr in Zukunft beim Stromanbieter sparen könnt. Da gibt's einmal den Preissieger, die Expertenempfehlung und die Öko-Alternative. Also ihr habt dann auch immer noch mehrere Optionen und seid definitiv unter eurem aktuellen Vertrag. Wechselpilot übernimmt alles an Kommunikation. Ihr müsst euch damit überhaupt nicht rumschlagen. Also ihr spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Wechselpilot geht in Kontakt mit dem alten Stromanbieter sowie mit dem neuen und erledigt alles für euch. Ihr müsst euch einfach nur entscheiden, was ihr am Ende möchtet. Und Wechselpilot finanziert sich so, dass ihr 20% als Servicegebühr an sie abgebt, aber nur von dem, was ihr durch diesen Service spart. Das heißt, so finanziert sich Wechselpilot und bleibt gleichzeitig unabhängig und am Ende habt ihr ja trotzdem noch gespart. Also Win-Win-Situation. Ich setze auch noch einen oben drauf. Mit dem Code AUGSTEIN gibt es beim ersten Wechsel, den ihr macht, 20 Euro Cashback noch oben drauf. Besser geht's nicht, oder? So ist doch der Start ins neue Jahr gesichert. Geld sparen, Zeit sparen und das, indem ihr euch einfach die App von Wechselpilot runterladet und loslegt. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Linktree in den Shownotes.
Okay, wissen Sie was, Blume? Wir lassen es jetzt mal einfach mit diesen ganzen Definitionen schnicki-schnacki. Das lassen wir jetzt erstmal weg. Dann frage ich Sie jetzt mal, was direkt ist und so. Ist das eine Frage, was ich jetzt sagen wollte? Nee, vielleicht ist es gar keine Frage. Es ist eher eine Aussage. Ich werfe Ihnen jetzt was an den Kopf. Es ist keine Frage. Es ist eher ein Satz. Wenn ich die Amerikaner wäre und mir das jetzt hier angucken würde, was in Europa läuft, dann würde ich sagen, okay, Leute, pass mal auf. Ihr habt jetzt tatsächlich noch 2 Wochen Zeit, das hier zu akzeptieren. Und wenn nicht, dann ziehen wir uns einfach zurück. Wir ziehen die Satellitenunterstützung zurück. Wir ziehen die militärische Unterstützung zurück. Und dann ist dieser Krieg einfach sowieso in 2 Tagen vorbei. Und dann zu Bedingungen, die euch nicht mehr gefällt. Also nehmt es oder lasst es. Die Europäer mandeln sich ja hier auch so auf. Sie tun ja so, als könnten sie die Amerikaner ersetzen in der Unterstützung der Ukraine. Und das können sie nicht. Oder?
Also sie können es, wie ich finde, in einem überraschend großen Maße, aber nicht ausreichend. Da sind wir uns ja völlig einig. Was diese super speziell Satellitenfähigkeiten angeht und Aufklärung und so weiter, auch Aufklärung von Zielen, die die Ukrainer dann hinter der Front in Russland angreifen können, da ist nichts zu ersetzen, was die Amerikaner haben. Da sind die Europäer bei weitem noch nicht weit genug. Kommt vielleicht eines Tages, ja. Aber so machtlos, wie sie das darstellen, sind die Europäer eben dann doch nicht. Weil sie sind halt 450 Millionen Leute, der größte, reichste Markt des Planeten, der, wenn man so will, von allem kulturellen Herkommen, von aller Idee seiner selbst, der Art, wie man miteinander umgeht, ja den Amerikanern mit Abstand am nächsten ist im Vergleich zu den Russen, im Vergleich zu China vor allen Dingen. Das heißt, wenn die Amerikaner jetzt wirklich sagen, damit endlich Donald Trump den Friedensnobelpreis bekommt, kappen wir alle Leinen und alle Verbindungen zu Europa, indem wir sie derartig erpressen und sie dann allein im Regen stehen lassen. Wenn sie das machen würden, würden sie die Europäer, glaube ich, uns als Verbündeten verlieren, den sie ja in Wahrheit doch noch brauchen. Und das hat selbst Donald Trump begriffen, der ja immer sagt, das wahre Spiel geht gegen China. Das eigentliche Spiel ist der, um eine Vormacht, prägende Macht zu sein in der Zukunft zwischen den USA und China. Und da brauchen die USA uns. Und das sollten wir, glaube ich, öfter mal an diesen Tisch auch mit einbringen.
Einen Punkt finde ich interessant, weil Sie das vorhin gesagt haben. Sie haben gesagt, Donald Trump sei ja so unzuverlässig und wenn er eine so eine Art Verteidigungsunterstützung zusagt für die Ukraine, für die Zukunft, dann könne man sich darauf ja gar nicht verlassen und deshalb sei diese Zusage auch gar nichts wert. Das finde ich ist sehr problematischer Gedanke, weil das bedeutet, dann kannst du mit dem Mann ja gar keine Verträge machen. Offensichtlich muss man das aber. Also irgendwie ist es auch schwierig, was Sie da gerade gesagt haben. Der entscheidende Punkt ist aber, wenn es halbwegs so läuft, wie es laufen sollte, ist er ja gar nicht mehr so lange Präsident. Ich meine, in 4 Jahren ist Donald Trump vermutlich gar kein Präsident mehr. Also die Vorstellung sozusagen, dass das, was wir heute beschließen, später von Donald Trump in persona eingehalten werden muss, die ist doch auch so ein bisschen naiv, das checke ich gar nicht. Sein Nachfolger wird doch so, wie es jetzt im Moment aussieht, das ist eh Unsinn für die Zukunft, solche Prognosen zu machen, aber machen wir jetzt mal, wird ja eher J.D. Vance sein. Und von dem wissen wir, dass er sich für die Ukraine noch viel weniger interessiert als Trump. Allein deshalb wäre es vielleicht auch klug, jetzt diesen Deal zu machen, wo die Amerikaner wenigstens noch mit einem Fuß im Boot sind. Bei J.D. Vance können sie nicht sicher sein, ob es nicht genauso ist, wie sie jetzt gerade gesagt haben. Nämlich, dass sie sagen, wisst ihr was, Leute, mit euch Europäern haben wir ehrlich gesagt gar nicht mehr so viel am Hut.
Naja, Sie widersprechen jetzt meiner zentralen Aussage, dass es im Eigeninteresse der Amerikaner liegt, uns im Boot zu halten, beziehungsweise so ein bisschen in unserem Boot zu bleiben, wegen der großen Auseinandersetzung mit China, die, J.D. Vance, weiß ich gar nicht, ob er das so sieht, ich weiß gar nicht, was der überhaupt sieht, außer seinen Vorteil und seinen klerikalen, autoritären Kurs. Ja, auch schon auf eine Art haben sie es jetzt quasi auch entlarvt. Wir reden über die USA, ja in Wahrheit, wie wir früher über die Sowjetunion geredet haben. Also wie lange lebt der Anführer da noch und was kann man dann danach möglicherweise mit seinem Nachfolger dealen? Oder ist der womöglich noch schlimmer? Das erschreckt mich echt. Das will ich Ihnen gar nicht zum Vorwurf machen, überhaupt nicht. Aber eigentlich müssten wir doch wesentlich mehr über Russland und Wladimir Putin reden und die Frage, was kann der überhaupt jemals so etwas unterzeichnen? Kann man ihm überhaupt jemals etwas glauben noch? Antwort natürlich nicht. Und die Vorstellung, und das ist ja auch Teil des Friedensplanes. Und danach kommt er wieder zum G8-Gipfel und schüttelt allen nett die Hand und unterhält sich über die Frage des Kakaopreises oder wie man irgendwie mehr Wettbewerb im internationalen Handel wieder ein. Das ist doch alles vollkommen grotesk. Dieser Mann kann nie wieder nirgendwo Platz nehmen, außer in einem Knast im Westen. Und das führt mich, ehrlich gesagt, in einer gar nicht mal so engen, überraschenden Kurve zur AfD. Die nämlich die einzige Partei im Deutschen Bundestag ist, die diesen Plan super findet, weil er halt Russland in die Karten spielt. Und daraus machen die inzwischen gar keinen Hehl mehr. Das finde ich wirklich krass. Die sind mittlerweile so selbstbewusst, beziehungsweise haben so breite Hosenträger, dass sie sagen, ihr sagt, wir seien die Russlandpartei und wir sagen ja. Ja und?
Ja, die Haltung der AfD zu Russland finde ich auch überraschend, jedes Mal wieder. Denn wenn es eine rein ostdeutsche Partei wäre, würde mich das jetzt nicht überraschen. Die Ostdeutschen sind teilweise sowieso ein bisschen sonderbar. Und haben ein komisches Stockholm-syndromatisches Verhältnis zum ehemaligen Besatzungsregime. Nun ist aber die AfD ja gar keine rein ostdeutsche Partei, sondern auch im Westen sehr, 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 sehr verbreitet und wächst da ja auch. Und viele AfD-Wähler und Funktionäre würde ich persönlich, vielleicht ist das ein Vorurteil, aber würde ich eher so den, weiß nicht, so Bundeswehr, ja, oder so mittleres Beamtentum oder auch so Polizisten oder so, eigentlich also alles Leute, die eben was Wiederbewaffnung oder überhaupt militärische Präsenz, militärischen Stolz, Würde durch Militär und so, also wo man denkt, eigentlich müssten die genau gegen Russland sein. Es ist total verblüffend, dass diese Leute irgendwie pro-russisch sind. Ich weiß nicht, ob Sie mir erklären können, warum das so ist, auch im Westen. Ich finde es total kontraintuitiv. Aber Tatsache ist es so, ich würde das allerdings jetzt auch nicht zu ernst nehmen. Denn das Interessante bei
Sie haben mich ja gefragt. Eine Antwort lautet sicherlich, zumindest bei Frau Le Pen, also den Schwestern im Geiste der AfD, war es das Geld. Putin hat halt gezahlt, als sie pleite waren. und ihnen das Überleben gesichert in Frankreich. Sonst wären sie irgendwann vor 20 Jahren einfach verschwunden vielleicht. Zumindest nicht so weiter expansiv gewesen, wie sie es dann waren.
Gut, aber Putin bezahlt jetzt nicht die ganze AfD in ganz Deutschland, das jetzt auch
nein,
ein bisschen.
Aber er macht natürlich, wollen wir die Kirche im Dorf lassen. Er macht natürlich unablässig geldwerte Propaganda für die AfD, indem er unablässig mit Desinformation den hiesigen Markt flutet, flood the zone with shit, and this shit comes from Russia.
Aber das erklärt vielleicht,
warum funktioniert. Und das hilft der AfD. Ja gut, ja. Das ist geldwerter Vorteil. Aber das müsste die AfD ja bezahlen, wenn sie es haben wollte, so eine Kampagne.
Aber es erklärt doch nicht, dass einer, dessen Hauptfeldwebel bei der Bundeswehr, der sozusagen kulturell und in seinem ganzen Habitus und in jeder Hinsicht sozusagen eigentlich ein klassischer AfD-Wähler ist und ein AfD-Sympathisant ist, warum der dann eine Partei unterstützt, die sozusagen auf Russland-Kurs ist. Ja, das erklärt sich irgendwie nicht.
Ich glaube, oder? Dass der Russland-Kurs nicht das Einzige ist, was ihn dahin zieht, wenn Sie jetzt diesen prototypischen Feldwebel nehmen wollen, wobei ich das der Bundeswehr überhaupt nicht unterstellen will, schon gar nicht pauschal. Aber nehmen wir den mal.
Dass die Sicherheitskräfte, das ganz kurz, dass die Sicherheitskräfte tendenziell eher rechtslastig sind in allen Ländern, irgendwie, das wollen sie jetzt nicht abstreiten. Und meinen sie, das sind alles geborene Sozialisten?
Nein, aber ich weiß nicht genau, ob die alle deswegen AfD wählen, weil sie rechtslastig sind. Eben zum Beispiel wegen Russland.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Kollege Blom hat eben mit mir geschimpft und hat gesagt, wir kommen vom Thema ab und jetzt ist die Gelegenheit, wo ich meine finale Waffe benutze. Ich habe nämlich hier ein Himbeertörtchen von Butter Lindner. Das schenke ich Ihnen jetzt hier, bitteschön. Jetzt müssen Sie wieder nett sein zu mir.
Also gut. Sonst hätte ich das jetzt hier wirklich Das Himbeertörtchen ist nicht mehr im Originalzustand, kann ich nur sagen.
Nein, es ist nur eine Himbeere runtergefallen. Jetzt stellen Sie sich, freuen Sie sich doch mal. Ich hätte es uns. Siehst du, er hat es gegessen.
Mit denen gut.
Ja, das ist ein gute Himbeere, gutes Törtchen. Ja. Mann, wir reden darüber, weil wir über die AfD reden.
Ja, ich ergebe Ihnen eine weitere Erklärung, weshalb, also jetzt in Ihrem Bild, rechtsgeneigte, eher autoritär vielleicht veranlagte Menschen die AfD deswegen oder eben trotzdem gut finden. Ich glaube, es hat eben auch etwas mit dem Autoritären zu tun. Es hat auch etwas damit zu tun, mit der Bewunderung aus einer Partei heraus für einen autoritären Führer.
Ah, sehr gut.
Für dieses komplett antivoke, schwulenfeindliche, muss man ja schlichtweg sagen, Milieu. Also eine gewisse Sympathie fürs Autoritäre und zusätzlich auch für den Kurs, zum Beispiel Wladimir Putins, Homosexualität aus der Öffentlichkeit zu verbannen. Vielleicht ist das den Menschen, manchen Menschen, die die AfD wählen, auch zuwider. Und die hätten das gerne hier auch. Und sie würden gerne zum, in Anführungsstrichen, Wertekodex, Traditionsraum der 50er Jahre zurück. Und sagen deshalb, Mann, was der Putin da macht mit diesen ganzen woken Fluffies, der räumt die einfach, der putzt die von der Straße. Ist doch gut, das wollen wir hier auch.
Werbung.
Neues Jahr, neuer Stromvertrag, Leute. Wirklich, es gibt kein besseres Vorhaben für 2026, als den Stromanbieter zu wechseln und Geld zu sparen. Wir wissen doch alle, dass wir unnötig viel Geld ausgeben. Und warum dann nicht an den Ecken sparen, wo es am allereinfachsten ist? Mit Wechselpilot geht das nämlich super easy. Ihr tragt einfach all eure Werte in diesen Tarifrechner ein und dann spuckt er euch 3 Optionen aus, wie ihr in Zukunft beim Stromanbieter sparen könnt. Da gibt's einmal den Preissieger, die Expertenempfehlung und die Öko-Alternative. Also ihr habt dann auch immer noch mehrere Optionen und seid definitiv unter eurem aktuellen Vertrag. Wechselpilot übernimmt alles an Kommunikation. Ihr müsst euch damit überhaupt nicht rumschlagen. Also ihr spart nicht nur Geld, sondern auch Zeit. Wechselpilot geht in Kontakt mit dem alten Stromanbieter sowie mit dem neuen und erledigt alles für euch. Ihr müsst euch einfach nur entscheiden, was ihr am Ende möchtet. Und Wechselpilot finanziert sich so, dass ihr 20% als Servicegebühr an sie abgebt, aber nur von dem, was ihr durch diesen Service spart. Das heißt, so finanziert sich Wechselpilot und bleibt gleichzeitig unabhängig und am Ende habt ihr ja trotzdem noch gespart. Also Win-Win-Situation. Ich setze auch noch einen oben drauf. Mit dem Code AUGSTEIN gibt es beim ersten Wechsel, den ihr macht, 20 Euro Cashback noch oben drauf. Besser geht's nicht, oder? So ist doch der Start ins neue Jahr gesichert. Geld sparen, Zeit sparen und das, indem ihr euch einfach die App von Wechselpilot runterladet und loslegt. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Linktree in den Shownotes.
Und jetzt stellt sich die Frage, und damit mache ich jetzt die Kurve zum aktuellen Geschehen, ob der Verband der Familienunternehmer in Deutschland, ob die das eigentlich gut finden oder ob die
Nein.
das irgendwie, oder ich weiß auch nicht, weil die haben nämlich jetzt beschlossen, ja, die Familienunternehmer haben beschlossen, dass sie AfD-Vertreter einladen zu ihren Treffen, keine Ahnung so. Und die laden immer zu alle Leute von irgendwelchen Parteien an. Die Linken waren da auch schon, ja. Es gibt ja auch ganz viele linke Familienunternehmer, Hüstel. Aber sie wissen ja alle, Südwestdeutschland praktisch sehr, sehr reich überall. Praktisch der Mittelstand, so Milliardäre überall in ganz Südwestdeutschland, Heilbronn und so, voll davon. Und die sind meines, ich habe dahin familiäre Verbindung. Ich kenne mich da ein bisschen aus, ja, auch so atmosphärisch und so. Die sind sowieso alle schon total auf AfD-Kurs. Das ist ja das Verrückte daran. Obwohl die AfD eine Wirtschaftspolitik macht, die für die alle total verheerend wäre, sind die eh schon ganz lange auf AfD-Kurs, gerade da im Südwesten. Und deshalb ist es für den Familienunternehmerverband nur folgerichtig, diese Leute jetzt einzuladen. Aber über ihn bricht die Woge der Kritik zusammen, oder Blume?
Ja, und ich finde, in der ganzen Debatte, beziehungsweise in dem ganzen Vorgang, also die haben, der Verband lädt ein, zwei Leute von der AfD zu irgend so einem parlamentarischen Stehrum ein. Keine Ahnung, was man trinkt, ein Glas, ich weiß nicht was, und dann geht man auch wieder. Bis hin zur jetzt aufschäumenden, wie soll man sagen, Welle von linkem Aktivismus, wo Kampakt, alle Familienunternehmer des Planeten so ungefähr anschreiben und fragen, sind Sie Mitglied im Familienunternehmerverband? Und wenn ja, wie stellen Sie sich denn da? Also macht jetzt so eine inquisitorische Abfrage und jeder muss sich bekennen. Also von diesem Ausgangspunkt bis zu dem Z-Punkt, dem vorläufigen, dieses Ereignis ist ungefähr alles falsch gemacht worden, was man im Umgang mit der AfD falsch machen kann. Beginnend bei der, naja, warum eigentlich, sehr wohlfeilen, irgendwie auftrumpfenden Erklärung der Präsidentin dieses Verbandes, der Familienunternehmer. Wir haben sie eingeladen, wir haben uns getraut. Musste die das sagen? Warum hat sie die nicht einfach eingeladen? Wenn sie mit ihnen reden wollte, soll sie sie einladen. Wenn sie findet, bei so einer Party gehören die dazu und die Linken meinetwegen auch, dann soll sie es halt machen. Warum musste sie das so ins Schaufenster stellen?
Ja, das ist Marie-Christine Ostermann, Chefin des Lobbyverbandes, die Familienunternehmer. Die hat das in einem Interview gesagt. Warum hat sie das getan? Denk. Vielleicht wollte sie sich ein bisschen wichtig machen, weiß ich nicht, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, der Grund liegt tatsächlich darin, dass wir hier das ist ein Symptom, Blume. Das ist ein Symptom für einen gesellschaftlichen Wandlungsprozess. Und das poppt dann hier auf, poppt da auf. Jetzt war es halt bei Frau Ostermann, die irgendwie im Interview gesagt hat, klar laden wir die ein. Ja, Mann, logisch. Ich meine, die haben jetzt in den Umfragen teilweise liegen die vor der CDU. Das heißt, sie sprechen über die größte deutsche Partei oder die zweitgrößte oder die genauso gleich größte wie die andere größte. Und dann wollen sie sagen, wir reden mit denen nicht. Was soll denn dieser Unsinn? Diese Brandmauer-Idee ist hinfällig. Und Frau Ostermann ist einfach nur eine realistische Frau, wenn sie sagt, Mann, ey, wenn wir hier unsere Veranstaltungen machen und wir reden mit der Politik, weil das auch, keine Ahnung, es ist Lobbyismus, letztlich ist es auch demokratische Zivilgesellschaft, dass wir alle miteinander im Gespräch sind und so, dann laden wir natürlich auch diese Typen von der AfD ein. Das sind ja meistens Männer. Das ist dann halt so. Ob sie das selber gut findet oder nicht?
Nee, ich finde, es gibt keinen Anspruch der AfD auf solche Einladungen. Erstens, weil es das Hausrecht der Einladenden ist, aber das meine ich jetzt gar nicht, sondern müssen sie den Rüpel einladen, der ihnen dann ins Buffet pinkelt, nur weil er halt zahlreich ist? Nee, das müssen sie nicht. Müssen sie jemanden einladen, der sagt, alles, was ihr macht, finden wir richtig scheiße und wenn wir drankommen, putzen wir euch weg. Müssen Sie den einladen? Können Sie machen, ja, können Sie machen. Sie können mit dem total ins Gespräch kommen. Aber Sie müssen nicht.
Aber der Konflikt ist schon interessant.
Von wegen Gespräch kommen, dann würde ich jetzt gerne wissen, über welche Passage im parlamentarischen Auftritt oder aber auch im programmatischen Auftritt der AfD möchte ein Wirtschaftsverband ins Gespräch kommen. Über die Frage der Goldmark, die AfD wieder einführen möchte. Frau Weidel, lassen Sie uns über die Goldmark reden. Hochinteressantes Konzept, was Sie da haben. Aber das müssen Sie mir mehr erklären.
Aber komisch, es ist halt ein bisschen so wie mit der Ukraine. Ich finde es ganz interessant, liebe Hörerinnen und Hörer. Denn der Kollege Blome.
Aber Sie haben meine Position verstanden.
Ich habe Ihre
die
Position.
Die können Sie einladen, ich reg mich darüber auch gar nicht auf. Aber Sie müssen es nicht. Und darum rege ich mich über die Leute auf, die sich jetzt aufregen, dass die sich da hingetraut
Wenn
haben.
Wenn Sie mir Zeit geben für meine Parenthese, dann erkläre ich Ihnen, warum wir Sie einladen müssen. Denn das Interessante ist, im Laufe unserer langen Unterhaltung hat es sich so entwickelt, dass ich vom Romantiker zum Realisten wurde und sie vom Realisten zum Romantiker. Denn ihre Haltung ist total verständlich und total sympathisch und ich unterstütze sie aus vollem Herzen, aber leider nicht mit meinem Verstand. Denn es ist eine romantische Haltung. In der Realität müssen die Familienunternehmer mit diesen Leuten reden, denn es könnte sein, dass diese Leute bald regieren und oder an der Regierung beteiligt sind. Und deshalb ist es geradezu notwendig für die Familienunternehmer, diese Menschen auch zu kennen, auch persönlich zu kennen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, sie dürfen nicht die Chance auslassen, zu versuchen, diese Leute, also damit meine ich die AfD-Politiker, zu zivilisieren oder in die Realität ihrerseits zurückzuholen, zu sagen, übrigens, eure Idee mit dem Euro, ja, ist gar nicht so eine gute Idee, weil dann sind wir nämlich hier alle arbeitslos. Und habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass die deutsche Industrie vor allen Dingen exportorientiert ist und eine Rückkehr zu D-Mark würde eine radikale Aufwertung nur der D-Mark bedeuten und dann ist unsere ganze Exportindustrie total im Arsch. Also hey, und wenn ihr jetzt schon über die Hälfte oder ich weiß nicht was, wie viel der Zustimmung der Bevölkerung habt, dann wäre es doch jetzt genau die richtige Gelegenheit, auch darüber nachzudenken, ein paar von euren total unsinnigen Forderungen irgendwie in die Tonne zu treten. Ist es nicht auch ein Job der Familienunternehmer, mit den Leuten über sowas zu sprechen?
Ja, aber es ist eine fundierte Prognose zu sagen, dass die AfD-Vertreter entweder darauf nicht eingehen können, weil sie so einem Gespräch nicht gewachsen sind, auch so intellektuell, also mit den geistigen Voraussetzungen. Aber das ist jetzt gemein. Zweitens haben sie überhaupt kein Interesse daran, dieses Gespräch zu führen, weil mittlerweile ja zumindest ein harter Kern ihrer Wählerschaft sie gerade wegen dieser aberwitzigen Forderungen gut findet und wählt. Das heißt, sie laden da Leute ein, die sie nicht bekehren können, weil die entweder nicht zugänglich sind oder aber wissen, dass wenn sie sich bekehren würden, die größere Teile ihrer Unterstützung verlieren. Und noch einmal, wenn das die Antizipation dieses Gespräches ist, müssen sie es dann noch führen? Ich glaube, nein.
Aber das ist so wie mit Putin. Es ist wirklich lustig. Es ist genau die gleiche Analogie. Sie wissen nicht, was Putin sagen wird und wie er sich verhalten wird, bis sie sich mit ihm hingesetzt und verhandelt haben. Von vornherein zu sagen, ich habe bestimmte Maximalforderungen, wenn du die nicht von vornherein erfüllst, und zwar bevor wir miteinander reden, rede ich gar nicht mit dir. So funktioniert es halt in der Realität nicht. Ich sage ja gar nicht, dass mir das nicht sympathisch ist. Es funktioniert nur nicht so. Und mit der AfD funktioniert es auch nicht so. Denn sie hat jetzt genauso viel Stimmen wie die CDU oder sogar mehr. Sie wird, wenn das so weitergeht, bei der nächsten Bundestagswahl die entscheidende politische Kraft in Deutschland sein. Entweder indem sie selber in der Regierung ist oder indem sie allein durch ihre schiere Masse eine Regierungskonstruktion erzwingt, die dann völlig unsinnig wird. Das wissen wir jetzt alles schon. Und das weiß auch Frau Ostermann von den Familienunternehmern. Und vielleicht ist sie einfach eine ganz nüchterne Frau, lieber Kollege Blome, und nicht so eine Romantikerin, wie Sie es offensichtlich sagen.
Ich will ihr gar nicht absprechen, dass sie eine nüchterne Frau ist. Ich glaube nur, ihr Kalkül, ihr nüchternes, wird nicht aufgehen. Deshalb kann sie noch einmal von mir aus die Leute gerne einladen. Nur, wenn es einen operativen Zweck haben sollte, ist mir der schleierhaft. Und wie die AfD denkt, und was sie so sagt und was sie so fordert, das ist ja nur ein bisschen besser ausgeleuchtet, als das bei Putin der Fall ist. Also wir sehen diese Leute ja im Deutschen Bundestag, wenn sie ans Pult gehen und dann versuchen, über Arbeitsmarktpolitik oder über Wirtschaftspolitik zu reden. Das hören wir ja. Also noch einmal, ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Jetzt stellen Sie sich vor, die Hooligans, die zum Fußballspiel kommen, um sich zu prügeln. Die wollen eigentlich gar nicht Fußball gucken, die wollen sich vor allen Dingen prügeln. Aber sie kommen halt als Fußballfans. Jetzt stellen wir uns vor, plötzlich ist das halbe Stadion voller Hooligans. Müssen wir die jetzt trotzdem zum Fußballgucken einladen? Nur weil sie jetzt so viele sind? Damit sie dann auch noch unser Mobiliar zerdreschen? Nee. Und ich habe auch gar keine Lust, irgendeinen Hooligan zu bekehren. Warum sollte ich das?
Blome, Hooligans, jetzt haben wir einen großen Kreis gemacht. Wussten Sie eigentlich, dass es eine amerikanische Comicfigur gibt, die Happy Hooligan heißt? Die hat eine blaue Konserven. Büchse auf dem Kopf, das ist die Farbe der AfD. Niemand kennt diese Comicfigur. Sie war Anfang des 20. Jahrhunderts in Amerika sehr populär. Vielleicht lesen Sie sich da mal ein. Bis nächste Woche. Tschüss. Hat mir wieder viel Spaß gemacht mit Ihnen.
Ach, wenn ich das auch mal sagen könnte. Aber die Torte war gut. Diese Himbeertorte, die könnten Sie jetzt, wollen Sie nicht jetzt also einfach mal jedes Mal mitbringen? Das würde mich freuen.
Erst beim Kuchen selber.
Auf ein Törtchen mit Augstein.